Jetzt machen wir noch ein, zwei Runden hier auf dem Podium und nachher, so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, wird noch jeder die Gelegenheit bekommen, aus dem Publikum seine Anschauungen zu äußern. Vielleicht könnte Manfred erstmal. Also ich bitte euch noch mit dem Drang zur eigenen Meinung ein Dreiviertelstündchen zurückzuhalten.
Nicht so lange.
Oder ungefähr. Ne? Jedenfalls sind die Fragen, die hier aufgeworfen worden sind, von Michael Heinrich genau diejenigen, die in das Zentrum führen, eines Verständnisses des marxischen Materialismus als Kritik oder als Theorie. Ich möchte jetzt, bevor Manfred antwortet darauf, vielleicht nochmal einen Satz sagen. Wir haben es ja angewöhnt, unter verschiedenen Auspizien das marxische Werk gründlich aufzuspalten. Wir spalten zwischen Früh- und Jugendschriften einerseits und dem Spätwerk andererseits. Wir spalten den Marx auf, entweder mit dem evangelischen Pfaffen und schlagen es auf die Seite des humanistischen Marx oder eben auf die Seite des wissenschaftlichen Marx, des Marx der Spätschriften. Die These allerdings, die auch in dem Papier hier, das Michael Heinrich kritisiert hat, erhoben wird, ist ja, dass als übergreifendes Moment und als dasjenige, was das marxische Gesamtwerk als einen revolutionären Materialismus vereint, eben dieser Begriff von Kritik zu sehen ist, der von den frühesten Frühschriften bis zu den spätesten Spätschriften der haarscharf gleiche und identische, nämlich der Hegelsche ist. Und in diesem übergreifenden, in dem, was das marxische Werk als Materialismus über die verschiedenen Phasen seines Forschungsprozesses eint, ist eben interessant, dass Marx den kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse umzustürzen, als ein Imperativ Zeit seines Schreibens und Lebens anerkannt. Was aber ist ein kategorischer Imperativ? Das ist das, was fraglos vor jeder Begründung, trotz jeder Begründung, gegen alle Begründung, als das an sich objektiv Vernünftige gilt. Dasjenige also, an dem eine Trennung zwischen Erklären und Verstehen, zwischen Rechtfertigen und Rekonstruieren gar nicht möglich ist. Und das ist eben der Grund, aus dem heraus etwa Max Horkheimer 1934 das marxische Werk bestimmt hat, als ein einziges entfaltetes Existenzialurteil. Und als einziges entfaltetes Existenzialurteil hebt meines Erachtens der marxische Materialismus all diese Widersprüche, von denen die Rede war, in sich selber auf. Und ich finde, Manfred, vielleicht könntest du Michael Heinrich zuerst eben an dem Punkt antworten, ob er nicht, was mein Eindruck war beim letzten gewesen ist, ob er nicht einfach unter einer marxischen Terminologie jenes alte bürgerliche Thema einer Differenz von Erklären versus Verstehen in den Materialismus hineinbringt. Und ob nicht diese Trennung von Erklären und Verstehen im Materialismus nicht nur nichts zu suchen hat, sondern dass Materialismus sich konstituiert in der Aufhebung dieser Trennung, in der Kritik dieser Trennung. Also der Status, der angesprochen ist, der Status der Aussagen, die Marx im Kapital trifft.
Ja. Also ich fange mit dem anderen an. Was andere mal dazu. Ich habe nicht. Ich komme aber dazu noch. Ich habe nicht mit dem empiristischen Wissenschaftsbegriff argumentiert oder gegen den argumentiert, sondern den theoretischen, der eben davon. Für den der Satz der Identität ein unüberschreitbares Gesetz ist. Und dieser Satz der Identität, auf diesen Satz der Identität allein, ohne diesen Satz der Identität, gäbe es kein allgemeines wissenschaftliches Gesetz. Und daraus, die Konstitution solcher allgemeinwissenschaftlichen Gesetze ist die Aufgabe jeder Wissenschaft und diese Aufgabe gibt es nur im, diese Aufgabe gibt es seit dem Mittelalter, ausgehenden Mittelalter, das im westlichen, nur im westlichen Abendland, gleichzeitig mit der Entstehung des Kapitalismus, ist eine bestimmte Denkform entstanden, die sich diesem Satz der Identität, diesem Satz der Identität unterwirft, sondern natürlich auch die gesamte komplette Wirklichkeit. Und wenn ich sage, dass in dieser Wirklichkeit, in dieser Realität es etwas gibt, das zugleich A und nicht A ist, und das nicht ein Problem meines Denkens ist, in dieser Wirklichkeit, dann kann ich dieses Ding, da kann ich noch so viel drüber sagen, aber ich kann es nicht verstehen.
Könntest du das nur mal konkret machen? Also wo ist wirklich dieser logische Widerspruch in der Realität? Zugleich A und nicht A in derselben Hinsicht. Das ist ja, also ein logischer Widerspruch ist ja nicht einfach nur so ein Gegensatz. Also Tauschwert und Gebrauchswert ist kein logischer Gegensatz.
Da gebe ich dir recht.
Ja, also wo?
Im automatischen Subjekt, in dem Begriff.
Und wo?
Das Kapital selbst ist insofern ein sich aus sich selbst reproduzierendes System, das also Gesetzmäßigkeiten im striktesten naturwissenschaftlichen Sinne befolgt. Nehmen wir mal den tendenziellen Fall der Profitrate oder sonst was. Da gibt es sehr schöne Ableitungen mathematischer Art.
Die falsch sind.
In sich, ja, gut. Gleichzeitig beruht dieses automatische System auf einem System von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Ohne diese tatsächliche Freiheit kann es nicht funktionieren. Und das ist nun mal, da kann man sich noch so mit realer Schein behelfen wollen oder mit Oberfläche, Unterbau, Basis, es gibt natürlich die verschiedensten, also sagt kaum noch einer, Freiheit, die Ideale der Französischen Revolution zum Beispiel wären nur reiner Schein. Aber es gibt kann auch gar nicht anders sein, dass diese totale Gleichzeitigkeit des absolut sich Ausschließenden, Freiheit und Zwang, am selben Ort, im selben Begriff, im Kapital, dass das nicht begreifbar ist, sondern nur, dass das, wenn das in der Wirklichkeit so ist, ein Skandal ist, der aber als Skandal dank der Theoretisierung und der Rationalisierung von Wissenschaft nicht mehr empfunden und manchmal von den Subjekten, dass auch ein Teil dieser kompletten, vollständigen Konstitution dieser Subjekte nicht mehr als Skandal empfunden wird. Es wird nicht mehr gefühlt, dass das, was da passiert, die komplette Idiotie ist. Etwas ist, was sowohl A und sowohl nicht A ist, was sowohl Freiheit ist, als auch Zwang. Jetzt an diesem Beispiel. Und das meine ich eben nicht mit, dieses wissenschaftliche Denken ist gerade nicht empiristisch. Ich sage so, habt ihr sogar gesagt, dass dieser Empirismus, dieser Pragmatismus, der wird immer vorherrschender, aber ich habe nie bestritten, dass er am Anfang natürlich in die ganz andere Richtung stand. Also die galileische oder im 19. Jahrhundert wurden ja diese ganzen großen Systeme und Theorien entworfen, denen man nun Pragmatismus und Empirismus wirklich nicht vorwerfen kann. Aber genau das, worauf die empirischen Daten bezogen werden müssen, auf welche Art von Begriffen die bezogen werden und wie diese Begriffe in diese Daten hineingetragen, aus ihnen herausgeholt werden und wie auch immer. Das ist so das, wo ich mich da verhaspelt hatte mit diesen verschiedensten Formen. Das ist nicht sehr einfach. Verschiedensten Formen, zum Beispiel Geld und Staat, wie Begriffe, Allgemeinbegriffe mit ihren Besonderungen zusammenhängen und was für mystische Sachen es da gibt. Das ist mein Eingangszitat, die Marxische Feststellung. Was für ein Unfug mit diesen Kategorien manchmal diese Kategorien selber zu treiben scheinen. Da scheint eine Kategorie so zu existieren, als sei sie das Allgemeine vom Besonderen und würde das nur als solches empirisch, zum Beispiel das Geld. Und dann jetzt, ja, das wäre das dazu, mehr bin ich nicht, da kann man es eigentlich mal nur immer wieder wiederholen. Das Zweite wäre das mit der Transzendenz. Da muss ich dann aber auf diese vollständige Konstituierung des Subjekts bestehen und dann habe ich ein tragisches Problem. Ich selbst habe nun wirklich dieses situative Problem, dass ich das skandalisiere, was normalerweise gar nicht skandalisiert wird, nicht mehr skandalisiert wird. Und jetzt sitze ich deswegen hier und frage euch, lasst euch den Scheiß noch gefallen. Wollt ihr das? Na, mehr? Also irgendeine Möglichkeit muss ich finden, obwohl ich selbst mit all dem, was ich habe, subkapitalistisches Subjekt bin und da auch nicht rauskomme, muss ich in diesem Subjekt etwas ansprechen. Muss ich etwas ansprechen in diesem Subjekt, in irgendwie erreichen können, was eben diese Entskandalisierung reskandalisiert. So habe ich versucht auszudrücken. Und was vor allen Dingen darauf hinauslaufen sollte, dass eben Identifikationen, über die diese Subjekte hier in den gesellschaftlichen Zusammenhang eingebunden werden, Identifikationen mit Staat, Geld, Nation und so weiter, gibt's dann, da kann man natürlich noch eine Reihe von anderen finden, dass diese Identifikation auch eben mit der Logik, dass eben diese Gesellschaft irgendwie logisch funktioniert, dass man die kritisch aufbricht. Und das in den Subjekten produziert und jetzt nicht zur Überwindung oder um jetzt da in diese Gerede von dem Tod des Subjekts geraten, sondern ja, irgendwie muss etwas an diesen Individuen gestärkt werden, dass sie diese verallgemeinernden Identifikationen lassen.
Jetzt. Gut, also ich denke, es kristallisieren sich hier zwei Problembereiche raus. Das eine, also was du zuerst angesprochen hast, diese Frage, was hat es mit dieser logischen Unmöglichkeit oder logischen Widersprüchen auf sich? Und das zweite ist diese Transzendenz und die Subjekte. Da fand ich jetzt allerdings ich fange mit dem zweiten an, mit der Transzendenz, fand ich deine Antwort eigentlich ähnlich unbefriedigend wie im Vortrag, dass du nämlich sagst, ja, einerseits gut sind die Subjekte vollständig kapitalistisch konstituiert, aber irgendwie, irgendwo, also du selber hast diese unbestimmten Worte benutzt, muss ich da was finden? Also ist das dann mehr als einfach nur so der Wunsch, na, ich möchte irgendwo was kritisieren, irgendwie wird es gehen, also setze ich mich hier hin und sage, Leute, wollt ihr euch das alles noch bieten lassen? Das ist ehrenwert, das zu machen, nur es zum einen ist mir unklar, woraus du, wenn du wirklich das also mit dieser vollständig kapitalistischen Konstitution ernst nimmst, wie du überhaupt die Möglichkeit siehst, dass A, du das kannst, also wie ist es dir denn eigentlich möglich, hier oben zu sitzen, und B, worauf gründet sich die Hoffnung, dass jetzt also dieser Appell bei irgendjemandem auf fruchtbaren Boden fällt? Aber gut, das ist, sehe ich ein, ist ein ziemlich problematisches Feld, was heißt überhaupt in dem Falle Subjekt, kapitalistisch konstituiert und so weiter. Wo wir vielleicht ein bisschen weiterkommen könnten oder wo die Diskussion vielleicht ein bisschen einfacher wird, ist der erste Punkt. Du hast als Beispiel für das, was du als einen logischen Widerspruch siehst, Kapital als automatisches Subjekt genommen, also Kapital, das sich einerseits selber reproduziert, als Zwangsverhältnis reproduziert und andererseits aber auf einem System von Freiheit und Gleichheit beruht und sagst, das sei doch ein logischer Widerspruch, einerseits Freiheit, andererseits Zwang. Logisch, also in dem Sinne, wie das in einer Logik, sei es in der mathematischen oder der philosophischen genommen würde, glaube ich, würde man nicht mal da von einem Widerspruch sprechen. Aber da möchte ich mich jetzt gar nicht weiter drauf einlassen. Die Frage ist nur, stehen diese beiden Momente, die du aufgezählt hast, also Freiheit, Gleichheit der Personen und Kapital als Zwangsverhältnis, tatsächlich so völlig unbegreiflich einander gegenüber, dass ich nur sagen kann, ist doch alles absurd hier. Keineswegs. Oder sagen wir mal so rum, es steht sich nur dann dermaßen gegenüber, wenn ich die Begriffe völlig aus ihrem Kontext löse und sage, also Freiheit, völlige Abwesenheit von Zwang, Zwang, völlige Abwesenheit von Freiheit. Diese Freiheit, von der wir hier sprechen, Freiheit und Gleichheit, ist die Freiheit und Gleichheit der wahren Besitzer. Das heißt, eine Freiheit und Gleichheit, die an ganz bestimmte Voraussetzungen gebunden ist, die dann auch eine Freiheit zu oder nur zu bestimmten Sachen ist. Also der Warenbesitzer ist frei, seine Ware zu verkaufen. Er ist frei, andere Waren zu kaufen. Und zu sonst nichts ist er frei. Und indem jeder Warenbesitzer diese Freiheit hat, ist er jedem anderen Warenbesitzer gleich, aber auch nur in dieser Hinsicht. Und diese Begriffe oder diese auch Realisierungen von Freiheit und Gleichheit, die ermöglichen genau das Kapitalverhältnis. Da sehe ich also weder einen logischen Widerspruch noch etwas absolut Unerklärliches. Sondern das scheint mir doch wohl eher ein Rückfall zu sein in eine vormarxische Kapitalismuskritik, wo man sagte, also sozusagen, da war man geblendet vom Augenschein. Also Kapitalismus sind doch ganz schlimme Verhältnisse, fürchterliche Ungleichheiten, und dabei haben wir doch die Bürgerrechte und Freiheit und Gleichheit. Und das ist doch auch genau die Kritik, also wo ich eigentlich dachte, dass wir uns einig sind, oder ja gut, wahrscheinlich sind wir uns da auch einig, eine reformistische Kritik, die jetzt endlich mal Freiheit und Gleichheit verwirklichen will. Die sagt ja, klar, das schließt sich aus, wir müssen jetzt das Kapital einschränken, demokratisieren, was weiß ich was alles noch, damit wir endlich Freiheit und Gleichheit haben. Das unterstelle ich jetzt nicht dir, dass du so eine Position vertrittst, aber mir scheint sie sich aus einer ähnlichen Logik zu speisen, dass man sagt, also das sind zwei völlig unvereinbare Sachen, diese Freiheit, wo ich gar nicht sehe, was für eine Freiheit es eigentlich ist, und das Kapital als Zwangsverhältnis, und da löst man es halt auf und sagt, naja, jetzt schaffen wir doch endlich mal dieses Zwangsverhältnis ab. Du gehst vom selben scheinbaren Widerspruch aus und sagst ja, da ist gar nichts zu begreifen. Nur das, also was man, und da würde ich nun an dem Marx wirklich fundamental festhalten, was er nun gezeigt hat, ist genau, wie sich das Kapitalverhältnis realisiert, durchsetzt, reproduziert auf der Grundlage von dieser Freiheit und Gleichheit. Und da weiß ich also nicht, auf der basalen Ebene, wo das Problem sein soll.
Es ist eine schöne Situation, finde ich, weil ich komme mir vor wie im Mittelalter, wo jemand den Gottesbegriff versucht auseinanderzulegen. Da gab es auch zwei Fraktionen, die Intellektuellen, die dann hinten sind, die Vorläufer der Wissenschaftler, die eben gesagt haben, dass mit der Dreieinigkeit muss man bildlich verstehen. Dass dass Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist halt irgendwie eine Person sind, drei Personen und gleichzeitig einer, müsste man halt bildlich machen. Das können wir, wenn wir uns das jetzt mal ganz genau angucken. Wenn wir uns das ganz genau auseinanderklamüsern. Aber die Leute haben nicht bedacht, dass Gott, wenn Gott nicht ein Begriff ist, der in sich, das wäre dann meine Position, des Theologen, der dann sagt, es gibt, wenn ich Gott sage, meine ich eines, ich kann nicht Gott, ich komme sonst in Teufels Küche, denn dann gibt es einen Gott, der einen Stein hochheben kann, den er nicht hochheben kann und so weiter und so fort. Die Frage ist, wie gehe ich mit Begriffen um? Gibt es Begriffe, die eben eine Identität bezeichnet, die in sich widersprüchlich ist, logisch? Und der erste Philosoph, der diese Theologie praktisch mit dieser Theologie praktisch bürgerlich, in bürgerlicher philosophischer Weise ernst gemacht hat, war eben dieser berühmte Hegel mit seiner Identität von Identität und Nicht-Identität, in der er praktisch dieses Verhältnis von versucht hat, ja, aber eben nicht. Und das ist jetzt das, natürlich, er, Hegel, hat noch, das war Hegels Wissenschaftsambivalenz, gedacht, das wissenschaftliche System besteht eben darin und begreifbar ist es, wenn ich diesen Widerspruch zur Darstellung bringe, denn es ist alles. Der Begriff selbst ist in sich widersprüchlich und damit habe ich ein System und er dann sein System entfaltet. Und der Übergang von Marx mit diesem berühmten Umstülpen da steht eben darin, dass diese Widersprüche, jetzt sage ich das in meiner als These, diese Widersprüche sind keine des Denkens, sondern das Kapital funktioniert wie dieser alte Gott. Es ist ein Begriff, der in sich eben auch tatsächlich etwas ist, wie diese Trinitätsformel, Gott Vater, Gott Sohn und Vermittlung. Und jetzt kann man unheimlich Analogien machen zu Gebrauchswert, Tauschwert und so weiter, Heilige Geist und mit dem Wert. Und das liegt unten, diese theologischen Mucken liegen praktisch, wenn man das Kapital als in sich widersprüchlich begreift, unmittelbar greifbar vor.
Jo. Nur kurz, also ich meine, du hast jetzt die Analogie zu mittelalterlichen theologischen Diskussionen hergestellt. Da bin ich nun zugegebenermaßen nicht so ein Experte, aber egal, also nur sozusagen eine solche Analogie ist, glaube ich, für nichts eine Begründung. Also ich denke, man findet bei Marx den Versuch zu zeigen, wie diese Freiheit und Gleichheit genau dieses Kapitalverhältnis zum Laufen bringt, wie diese Reproduktion möglich ist. Und ich meine, gut, das können wir jetzt hier auch schlecht machen, wenn du nun sagst, aber das lässt sich nicht erklären, dann müsste man halt zeigen, was jetzt tatsächlich nicht erklärt werden kann und nicht nur darauf herumreiten, also das sind doch, also Freiheit auf der einen Seite, Zwang auf der anderen Seite, das ist doch was Auseinanderliegendes und das Kapital ist dann was Einheitliches. Also da weiß ich jetzt nicht so genau, wie wir das jetzt noch weiter vertiefen können.
Also ich meine, der Vergleich, den Marx da macht zwischen dem Kapitalbegriff und dem Begriff Gottes, ne, ist ja eben nicht nur als skandalisierender Vergleich für Atheisten, sondern ist es ja, sondern es verweist ja auf seine Stellungnahme eben zu der Frage des Verhältnisses von Begriff und Sache. Und da ist nun klar, ne, dass es historisch eigentlich zwei verschiedene Möglichkeiten gibt, das Verhältnis von Begriff und Sache zu denken. Das eine ist zu sagen, klassisch theologisch, ich habe den Begriff des Baumes, also habe ich auch Fichten, Tannen und sonstige Gewächse. Ich leite also die empirischen Einzelheiten ab aus dem Begriff, der einen allgemeinen Status hat. Oder ich sage, bürgerlich-revolutionär, den Begriff des Baumes gibt es gar nicht, sondern ich habe Tannen, Fichten und so weiter. Und um mir das zu erleichtern, etwa als Eigentümer einer Baumschule, fasse ich halt all das, was mir gehört, zusammen unter dem Begriff Baum. Im theologischen Fall ist das jeweils Einzelne nichts anderes als die Emanation eines allgemeinen Begriffs. Im bürgerlichen Falle ist das Allgemeine nichts anderes als ein reiner Stimmhauch, eine reine Terminologie, eine reine konsensuale Vereinbarung, mit der ein Allgemeines bezeichnet wird. Und Marx geht nun weder den einen noch den anderen Weg, sondern er zeigt, dass es mit dem Kapital einen gesellschaftlichen Modus gibt von Vereinheitlichung, indem das Allgemeine mittendrin sitzt im Besonderen. Er prägt ja für das Geld den Ausdruck, es sei eine unmittelbare Allgemeinheit. Und indem Marx das Geld als unmittelbare Allgemeinheit bezeichnet und das Kapital als das in sich Prozessierende dieser unmittelbaren Allgemeinheit, bezieht er eine Position jenseits einerseits theologischer und andererseits bürgerlicher, nominalistischer, bürgerlich-wissenschaftlicher Denkgewohnheiten. Jetzt ist die Frage, was denken wir, wenn wir denken, unmittelbare Allgemeinheit? Dann haben wir die gleichzeitige Präsenz von Bestimmungen, die sich logisch gegenseitig ausschließen. Und diese gleichzeitige Präsenz einander logisch ausschließender Bestimmungen, das ist eben das der spezifische Gegenstand, den Kritik im Gegensatz zur Theorie behandelt. Ein Denken würde sagen, wenn ich sage unmittelbar allgemein, dann habe ich, weil logischer Widerspruch, etwas Denkunmögliches und damit auch Sachunmögliches. Während der Materialismus von Marx sagt, habe ich etwas unmittelbar Allgemeines als gleichzeitige Präsenz einander ausschließende Bestimmungen, dann habe ich einen Modus von Vergesellschaftung, der systematisch über den intellektuellen Verstand derjenigen geht, die gezwungen sind, eben dieses Verhältnis am Leben zu halten. Also ich würde mal als Rückfrage fragen, wie wird nun innerhalb deiner Lektüre des Kapitals mit einem solchen Begriff wie unmittelbare Allgemeinheit verfahren? Denn um diesen Begriff erklären zu können, muss ja erklärt werden, wie die Totalität der Gesellschaft als ein besonderes Ding in dieser Totalität noch einmal erscheint. Wie also das Ganze nur dann das Ganze ist als Negatives, wenn es in sich selbst in dinglicher Form repräsentiert wird. Und an diesem Problem scheitern meines Erachtens sämtliche herkömmlichen Lektüreweisen des marxischen Materialismus. Und indem sie scheitern, verfehlen sie das, was Marx selber als ein Programm von Kritik erhoben hat. Jedenfalls ist mein Eindruck der, auch an deinem Buch, dass um solche paradoxalen Bestimmungen entweder ein großer Bogen gemacht wird oder sie werden als reine metaphorische Bestimmung behandelt. Sie werden nicht wirklich als ein Aufschluss genommen für die Frage, kann es etwas geben als realen Prozess, dessen ich als Denker unmöglich mächtig werden kann, den ich in meine Kategorien nicht fassen kann. Und als letzter Schlenk vielleicht, es ist ja signifikant, dass Marx, wenn er über das Verhältnis von Verstand und Vernunft spricht, dem Verstand immer das Verstricktsein in Antinomien vorwirft. Also in Antinomien, die sowohl als auch Bestimmungen sind. Und zugleich von sowohl als auch Bestimmungen umschlagen in Bestimmungen von weder noch. Das ist die Antinomie. Und das Kapital als Buch organisiert sich ja auch über die voranschreitende Aufzeigen dessen, wie sich der Verstand auf Logik erpicht, in fortschreitende Antinomien verwickeln muss und dass nur das Bewusstsein der Identität von Identität und Nicht-Identität es ermöglicht, diese Antinomie in ihrer Konstitution zu erfassen. Und dieses Erfassen in der Konstitution, das ist kein Erklären, wie es funktioniert, sondern das ist ein Zurückweisen der Konstitution auf den Selbstwiderspruch der menschlichen Gattung in der Gespaltenheit zwischen Herrschern und Beherrschten und Ausbeutern und Ausgebeuteten, für den es einen vernünftigen Grund entweder nicht anzugeben gilt oder für den Gründe nur angeben können jene, die ihn wie Faschisten verewigen wollen. Also das wäre die Frage, Begriff der Antinomie und Begriff der unmittelbaren Allgemeinheit.
Also mit diesem Begriff unmittelbare Allgemeinheit oder allgemein Geld als das Allgemeine als Individuum, glaube ich, da haben wir einen sehr wichtigen Begriff am Wickel. Und ich meine, gerade mit dem habe ich mich ja auch in meinem Buch auseinandergesetzt. Der hat da nämlich eine ganz wichtige Funktion innerhalb der Diskussion, ob nämlich der Marx, was er tatsächlich in seiner Argumentation verwendet, diese Geldware, ob die tatsächlich so notwendig ist, wie er selber das glaubt, oder ob da nicht eine andere Argumentation möglich sei. Also insofern, dass ich mich da so um alles herumgedrückt habe, stimmt zumindest an diesem Begriff nicht. Ich habe aber nun den Eindruck, dass du sehr schnell bei der Hand bist bei der Konstatierung von logischen Widersprüchen und also einen Begriff von Logik zugrunde legst, der also zumindest mit dem, was man normalerweise unter logischem Widerspruch jetzt in Mathematik oder in Philosophie versteht, nicht mehr viel zu tun hat. Dann kann man natürlich viele logische Widersprüche feststellen. Also eine logisch widersprüchlich, in einem präzisen Sinne, sind Aussagen, wir sitzen heute hier an diesen Tischen zusammen, Aussage A und Aussage B, wir sitzen heute hier nicht an diesem Tisch zusammen. Das sind zwei sich logisch widersprechende Aussagen. Allgemeinheit als Individuum, was der Marx so bezeichnet, hat mit einem derartigen logischen Widerspruch meiner Meinung nach überhaupt nichts zu tun. Sondern, es bezieht sich ja auf Geld, man kann das also wirklich genau am Gegenstand durchspielen. Geld stellt einerseits dar die Allgemeinheit des Werts gegenüber den vielen einzelnen Waren, die gebrauchswert und wert sind. Denen gegenüber ist Geld Wert als solcher, verselbstständigter Wert. Also die einzelnen Waren sind alle subsumiert unter die Kategorie Wert und jetzt hat man im Geld selber nochmal diese Kategorie. Man hat sie aber nicht in so einem Himmel der Abstraktionen als abstrakte Kategorie, sondern man hat sie als Individuum. Das einzelne Geldstück ist anfassbar. Deshalb, also du hattest das ja am Anfang, glaube ich, vorgelesen oder zitiert, dieses schöne Zitat aus der ersten Auflage, wo der Marx schreibt, mit dem Geld verhält es sich so, als würde neben den konkreten Löwen, Tigern, Hasen auch noch das Tier auf vier Beinen da mittendrin rumlaufen. Also sozusagen, es gibt die konkreten Tiere, das Tier ist eigentlich die Kategorie, eine Abstraktion, ja, und jetzt läuft es da rum und beißt mir ins Bein, wenn ich nicht aufpasse. Und nur das ist sozusagen kein logischer Widerspruch, sondern da kann man sagen, Geld ist einerseits den Waren gegenüber, drückt es aus, diese Allgemeinheit, diese allgemeine Eigenschaft des Wertcharakters. Wie drückt es diese Eigenschaft aus, indem sie in einem Individuum repräsentiert ist? Das heißt, da ist überhaupt kein logischer Widerspruch am Werke, sondern das Interessante und das, was ja auch der Marx untersucht, ist, wie ist das denn überhaupt möglich? Wie geht es denn überhaupt? Und da kommt, ich bin gleich soweit, da kommt man dann auf beispielsweise diese Eigentümlichkeiten der Äquivalentform und vor allem man kommt auch darauf, dass dieses Verhältnis kein ruhiges, statisches ist, sondern dass sich daraus eine bestimmte Bewegung ergibt. Also sozusagen diese Allgemeinheit als Individuum, das kann nicht einmal da sein und dann hat man es, das kann nur existieren, wäre jetzt also sehr kurz zusammengefasst das Argument, wenn es sich als Kapital bewegt. Und als Kapital kann sich's nur bewegen, wenn sich's vermehrt und. Also sozusagen, es wird reflektiert, was sind denn die Voraussetzungen dieses Verhältnisses und das wird auch erfasst. Du hast dann am Ende noch gesagt, ja, also die Konstitution von diesen Kategorien wird erfasst, das sei aber keine Erklärung. Puh, weiß ich jetzt nicht. Was ist dann der Unterschied von dem Erfassen und Erklären? Und hast es dann letzten Endes nur wieder sozusagen zurückgeführt auf diesen Urgrund, Widerspruch der Gattung, warum soll es überhaupt beherrschte und nicht beherrschte, Herrscher und Beherrschte geben? Gut, da hatte ich vorhin schon gesagt, da ist mir einfach der Sprung zu groß. Also sozusagen, ich bin jetzt beim Geld und das soll ich nicht begreifen können, weil ich nicht begreifen kann, warum gibt es überhaupt Herrscher und Beherrschte? Also, das hängt mir zu hoch.
Ist das aber nicht die Rede davon, dass Geld nicht begriffen werden
kann? Ja. Oder ist egal, ich will mich nicht aufs Geld versteifen. Es ging um diese unmittelbare Allgemeinheit und Marx stellt Geld dar als diese real existierende Allgemeinheit, Allgemeines als Individuum. Und da war mein Argument, ich sehe da erstens keinen logischen Widerspruch und zweitens ist es genau der Versuch zu sagen, was sind die Voraussetzungen, dass das genau diese Gestalt annehmen kann. Und das ist ein bestimmtes soziales Verhältnis, was da die Voraussetzung ist.
Stimmt, sag ich jetzt nochmal was? Muss ich ausschalten? Oder? soweit kann ich mich ja einigen, aber ich habe so den Eindruck, als ob du jetzt mit den Mitteln der Mathematik ein Gedankengebäude konstruierst, das ist tatsächlich in der Wirklichkeit so etwas wie eben dieses A und nicht A zugleich, geht nicht, gar nicht auffindbar ist. Das heißt, der Gedanke selbst sagt, also in der Wirklichkeit gibt es diese Form von logischem Widerspruch in dieser exakten Denkbestimmung nicht, also kann man alles erklären. Und dann bleibt mir aber dann bleibt mir dieser Skandal einfach weg, dass zum Beispiel eben ein Verhältnis zwischen Menschen von Mensch A zu Mensch B als Ding tatsächlich, als Relation erscheint. Also Relation und Verhältnis sind zwei vollkommen sich ausschließende Begriffe, die natürlich jetzt wieder nicht mit unbedingt in der Formulierung existieren A und nicht A, aber sie sind einander. Also entweder ist etwas eine Beziehung oder ist es ein Ding. Eine Beziehung, die gleichzeitig Ding ist, kann ich nicht denken, sagt ich.
Das Geld stellt sich doch so in allen konkreten Waren gegenüber, indem es sich jeder konkreten Form entledigt. Es ist doch so, als würde dieser allgemeine Löwe rumlaufen, indem er keine Wähne hat, keine Zähne, sozusagen als würde er aussieht wie eine Maus. Das ist doch diese Faktorie. Nur indem es sich allen konkreten Eigenschaften der Waren, die es repräsentieren soll, entledigt, nur dadurch ist es ja wieder allgemein. Wenn das nicht als Faktorie ansieht, sondern nur dadurch, dass man daran glaubt,
existiert. Ja, das ist die Erklärung, warum es existiert. Was ich jetzt nur ein Satz, dann sollten wir vielleicht auch mal wirklich die Diskussion hier freigeben. Nur ein Satz dazu, was ich jetzt zum Schluss rausgehört habe. Also meinst du denn wirklich, ich brauche die Logik, um gesellschaftliche Verhältnisse skandalisieren zu können? Also du hast ebenso mir unterstellt, naja, nach deiner Auffassung gibt es dann überhaupt keine logischen Widersprüche und dann fehlt mir aber das Mittel, um etwas zu skandalisieren. Also ich denke, Skandale fangen noch erheblich früher an, als jetzt bei Verletzungen der Logik.
Du aber die. Naja.
Nee, jetzt machen wir hier weiter. Ne?
Aber es gibt ja die Bestimmung bei Marx, dass die Logik das Geld des Geistes ist. Ne? Und von daher ist die Logik nicht einfach nur eine Gedankenbestimmung, sondern sie ist eine ins Gedankliche gehobene gesellschaftliche Bestimmung. Und wenn man nur nach der Einheit dessen sucht, ne, dass wir hier sitzen und dass wir hier nicht sitzen, was nach deinen Kriterien ein logischer Widerspruch wäre und auch ist, ne, dann müssen wir eben nur an den Anfang gehen der marxischen Wertformanalyse, ne, wo die Gleichzeitigkeit von A gleich A und A gleich B allerdings zum Thema wird. Ne? Denn die Wertformanalyse, die eben die Genesis des Geldes rekonstruiert, ne, zeigt ja nichts anderes auf, als dass der vollendete Widersinn in der Bestimmung Leinwand gleich Rock, dass dieser vollendete Widersinn in demselben Augenblick zum logischen Vernunftsinn erhoben wird, indem es heißt, 5 Leinwand gleich ein Rock. Eine Quantitätsbestimmung versöhnt einen logischen Widerspruch zur verständigen Bestimmung. Das ist die reale Tautologie, mit der die Wertformanalyse anhebt. Und wer diese Wertformanalyse nicht als die Entwicklung oder das Prozessieren der Bestimmung von Identität als Einheit von Einheit und Gegensatz sieht, der wird, denke ich, ne, die Sache im Ansatz verfehlen und wird dann doch wieder dazu kommen, alle Geldbestimmungen als einfache nur sachlich dingliche Bestimmungen zu setzen. Also ich finde, dass Marx gerade dein Beispiel aufgreifend von logischem Widerspruch, ne, dieses zum Thema macht, an dem seine Analyse von Geld und Kapital oder seine Nachverfolgung der Entwicklung von Geld und Kapital einsetzt.
Nur wenn du das jetzt wirklich für Marx selber sogar geltend machst, dass er das auch geglaubt hätte und nicht, dass es die nachträgliche Interpretation sei, dann müsste es dich doch ein bisschen verwundern, dass der Marx an keiner Stelle irgendeine Aussage macht, dass logische Widersprüche in seiner Darstellung konstitutiv seien, sondern im Gegenteil, am Beispiel seiner Auseinandersetzung mit James Stuart Mill macht er sich lustig darüber, wie jemand dauernd in logische Widersprüche gerät. Also sozusagen, jetzt, das ist jetzt kein Argument, hat jetzt die Autorität Marx das oder jenes gemacht, das ist schon klar. Nur, wenn du das wirklich als das bewusste Verfahren von Marx ansiehst, dann muss es einen doch verdammt wundern, dass er nirgendwo diese Konsequenzen gezogen hat, die du anscheinend glaubst, ziehen zu können.
So, dann sage ich den letzten Satz, dann reden wir demnächst mal über die Antinomien in der Mathematik beim Russell, dieser Barbier, oder das eine, diese Nullmenge, die es in jeder Menge geben muss und so weiter.
Ja, gerne.
Gut, da ist damit die Diskussion eröffnet. Jetzt weiß ich nicht, einen Augenblick noch, es gab vorhin, hat jemand gesagt, es gäbe ein Saalmikrofon. Brauchen wir das? Haben wir das noch? Wollen wir das haben? Oder geht es auch so? Also ich weiß nicht, gibt es nicht mehr? Also da würde ich sagen, fangen wir mal autoritär mit denen an, die sich erstmal ohne Mikrofon äußern können. Und wenn es dann kommt, ach so. Naja, das ist ja nicht böse gemeint. Ne? Also das Mikrofon ist da vorne. Ne? Wer es haben will...
Jetzt muss ich da die Leute...
Dass man mal anfängt.
Ja. Sie fängt ja an jetzt. Ne?
Ist das an? Also erstmal zu Hans-Sigi. Ich wollte Sie widersprechen, dass das Geld alle konkreten Eigenschaften von sich abwirft, sozusagen. Sondern ich denke, dass es gerade das Verrückte ist, dass es nicht all sein, also dass gerade diese dinglichen Eigenschaften dann eben das Allgemeine verkörpern sollen. Also dass es gerade nicht alle Eigenschaften einfach von sich abwirft, sondern dass eben gerade das Geld als Ding unmittelbar ein gesellschaftliches Verhältnis verkörpern soll. Das andere, was ich sagen wollte, bezieht sich auf Manfred Daimann. Du hast gesagt, dass das Kapital die Identitätslogik setzt und dass wer das Kapital kritisieren wolle, es lassen solle, sich auf den Standpunkt dieser Identitätslogik zu stellen. Nun machst du das aber natürlich selber auch, indem du das Kapital als widersprüchliches und insofern undenkbares und eigentlich logisch unmögliches Verhältnis darstellst. Und indem du die Forderung stellst, dass die Gesellschaft vernünftig eingerichtet werden soll, indem du das sagst und dem Kapital vorwirfst, dass es sich eben widersprüchlich konstituiert, stellst du dich ja auf den Standpunkt der Identitätslogik und misst das Kapital sozusagen in seinem eigenen Anspruch, widerspruchslos zu sein. Und das Dritte ist, dass ich denke, dass man schon auch was darüber sagen kann, von welchem Standpunkt aus denn jetzt nun eine Skandalisierung dieses Verhältnisses möglich sei und inwiefern eben das vollständig durch den Kapitalismus konstituierte Subjekt dann vielleicht doch sich in Widerspruch zu diesem Verhältnis setzen könnte. Ich denke, dass es einfach so ist, dass der Kapitalismus Bedürfnisse hervorbringt, also Bedürfnisse schafft, die er aber selber unmöglich befriedigen kann. Oder deren Befriedigung unmöglich garantieren und überhaupt wirklich machen kann. Ja, das war alles.
Wegen mir.
Vielleicht können wir ein bisschen sammeln, dann haben mehr Leute Chance.
Jetzt antwortet man direkt.
Also das, ich mache es ganz kurz, weil erstmal hast du völlig recht, dass das so aussieht, als ob ich mich auf die Identitätslogik selber probe. Die größten Kritiker der Elche sind selber welche. Ja,
Molch.
Wenn ich über die Vernunft rede, rede ich aber eben nicht über diese Identitätslogik, sondern über den, für, was für mich der Skandal darstellt, ist, dass eben in dem Verhältnis von Mensch zu Mensch, dass ein Verhältnis von Ausbeutung entsteht, dadurch entsteht, dass dort Vermittlungen zwischengestaltet werden. Und diese Vermittlung, die Identifikation mit diesen Vermittlungen schafft Identitäten, die zerstört werden müssen, damit die vernünftige Gesellschaft entstehen kann, und zwar die, die eben diese Vermittlung, die zur Herrschaft führt. Aristoteles hat das mal gesagt, wo Menschen zusammentreffen, dort gibt es Herrschaft, dass diese Aussage, die er als wie so ein Gesetz formuliert hat, praktisch Unfug wird. Und in diese Richtung. Das andere, das zweite mit den Bedürfnissen sind einfach nicht der Standpunkt von der Kritik. Da der Gebrauchswert ist nicht in der Form verallgemeinerbar, dass er diesem kategorischen Imperativ, dass ein Mensch nicht über den anderen herrschen soll, irgendwie kompatibel wäre.
Ja. So, weitere Wortmeldungen?
Also eine Geschichte, wo ich vorhin
Manfred... Kannst du aufstehen und zum Publikum sprechen?
Ja, also eine Geschichte, wo ich vorhin den Begriff Herbert Spencer reingeworfen habe, hing damit zusammen, dass du eine Geschichte gibst, was um eine gewisse Positivismuskritik ging, der Sozialdarwinismus die Entstehung des Sozialdarwinismus, aber das ist weniger das Verdienst in Anführungszeichen eines Charles Darwin, der durchaus seine Verdienste um eine Entwicklung, ne? Und ich meine, ich komme ja aus dem naturwissenschaftlichen Bereich, hatte in dem Moment, in dem es zum Sozialdarwinismus wurde, wurde es durch einen Chefideologen des Neoliberalismus in England, eines Herbert Spencer, zum Sozialdarwinismus, der Karl Marx in der Entwicklung seiner Kritik der Ökonomie hat sich ja im Wesentlichen auf England, oder er hat in England gelebt, war es eben dieser Geist des Liberalismus zu der Zeit, als es auch in England die Notwendigkeiten gab, gesellschaftliche Reformen durchzuführen, war jener Chefideologe jener Zeit, Herbert Spencer, hätte keinen Charles Darwin gebraucht, um den Sozialdarwinismus zu entwickeln. Insofern ist es sind es ein paar Begriffe vermischt, also die Verdienste eines Charles Darwin vermengt mit dem gesellschaftlichen Positivismus eines Herbert Spencer, und das sind zwei Dinge, die eigentlich auseinandergehören.
Ja, ich weiß nicht, also ich habe jetzt, du bist wieder da, mach den.
Das Mikro angeeignet.
Bitte schön.
Ich glaube, die Diskussion krankt ein bisschen daran, dass zwar über Positivismus allgemein diskutiert wird, aber beide Diskussionspartner den gleichen Fehler machen, den Positivismus auf einen und denselben Gegenstand anzuwenden, nämlich auf die Realisation des Kapitals. Und im Positivismusstreit zwischen Karl Popper und Adorno ging es viel allgemeiner um den Positivismus, und Adornos These war, nicht nur, dass man das Kapital nicht positivistisch erkennen kann, sondern dass die Denkform des Kapitals eine positivistische ist, und diese Denkform bezieht sich auf die gesamte Welt, auf die gesellschaftliche Welt, auf die Natur und eigentlich über alles, was wir reden können. Und insofern radikalisiert sich dann auch bei Adorno die Kritik der Vorstellung der jungfräulichen Geburt des Kapitals bei Marx in die Kritik der jungfräulichen Geburt dieser Identitätsphilosophie, wie sie dann der Positivismus später übernimmt, und wird dann bringt dann psychologische, psychoanalytische Kategorien in die Erkenntnistheorie rein und kritisiert die traditionelle idealistische Erkenntnistheorie von Kant und Hegel daraufhin, dass er sie vom psychoanalytischen Gesichtspunkt, also vom scheinbar zunächst subjektiven Standpunkt aus, kritisiert, nämlich am Laien des Subjekts. Also der Positivismus ist ja, könnte man ja ganz dadurch definieren, dass er Objektivität als Durchstreichung des Subjekts, also als Modellierung des Subjekts bezeichnet. Und das hat er mit dem Kapital gemeinsam, beziehungsweise er ist die Lenkung des Kapitals, insofern ist die Unterscheidung schon Quatsch. Und die Kritik, die Skandalisierung des Kapitals ist nur von einem nicht-positivistischen Wahrheitsanspruch aus zu formulieren, nämlich der des Leidens, des Subjekts, der Subjekte im Plural an der kapitalistischen Vergesellschaftung. Und die Kritik an der jungfräulichen Geburt des Kapitals geht sozusagen über eine Kritik der reinen, scheinbar reinen gesellschaftlichen Kategorien, an das Leiden der Subjekte und der Art und Weise, wie sich das Kapital in ihnen in Form auch von Identitätsphilosophie, aber auch im kapitalistischen Alltag darstellt.
Wer möchte darauf antworten von euch oder möchte jemand anders noch etwas sagen?
Nö. Hallo? Ich habe zwei Fragen und die eine passt ganz gut zu dem, was du eben gesagt hast. Ich weiß, es macht immer eine riesige Kiste auf, aber zu der vollständigen Konstituiertheit des Subjekts durch Kapital. Da würde ich dann anschließend an meinen Vorredner einfach fragen wollen. Kannst du da vielleicht noch mehr dazu sagen, wie du das denkst? Und zum anderen, wenn das so wäre oder wenn das tatsächlich so ist, wie kannst du dein Leiden überhaupt noch formulieren oder die Tatsache, dass das so ist? Und dann zu dem, dazu, dass der Wert nicht zu begreifen ist. Ich habe jetzt mal versucht, das in der Diskussion nachzuvollziehen, was das heißen könnte. Heißt das bei euch so viel, dass es zwar festzustellen und auch darzustellen ist, dass es so etwas Verrücktes wie ein real existierendes Allgemeines gibt, aber man nicht erklären kann, wie das funktioniert oder wie es dazu gekommen ist. Oder sag das nochmal, damit ich das besser nachvollziehen kann.
Vielleicht.
Also, ja, ich meine, ich kann jetzt einmal einen Durchgang von der Beantwortung machen und dann du.
Hallo?
Achso, ne, du bist noch gemacht.
Ich habe zwei Sachen zwischen Manfred Dahlmann und Ihnen, Herr Heinrich, ich habe nicht so ganz verstanden, weil ich irgendwie das Gefühl gehabt habe, Sie reden zwar beide von denselben Sachen, aber trotzdem aneinander vorbei, weil ich mir vielleicht irgendwie, ich habe mir so gedacht, vielleicht reden Sie, Herr Heinrich, mehr von den Vorgängen in der Ökonomie, die sich in ökonomisch-pragmatisch ständig vollziehen. Und Herr Dahlmann spricht die ganze Zeit von dem, wie sich diese Ökonomie in den gesellschaftlichen Verhältnissen zwischen den Individuen abbilden, spiegeln und ihre Widersprüchlichkeit in den allgemeinen menschlichen Verhältnissen entfalten. Und wo ich dann das Gefühl hatte, dass sie beide auf ihre jeweiligen respektiven Standpunkte dann gar nicht wirklich eingehen wollten oder konnten. Und ich war ein bisschen unglücklich darüber. Ich weiß nicht genau, so wirklich richtig verstanden habe. Dankeschön.
Ja, jetzt sag was.
Also, ja, ich arbeite das ab und dann den Unterschied, ja, Unterschied zwischen Darwin und Spencer, also es war nicht mein Thema. Das war irgendwie nur nehme ich als Erläuterung. Dann das zweite war, da habe ich überhaupt gar kein Problem. Das war jetzt mit dem Positivismus, dass der Positivismus eben selbst vom Kapital konstituiert worden sei. Also in die Richtung ging das. Und dass ich eben alles, also dieser Adorno-Beitrag, ich habe wirklich keinerlei Probleme damit. Also das nachzuvollziehen und auch dem zuzustimmen. Das andere ist eben, dass das kommt dann da rein mit dem Leiden. Das Problem ist mit der vollständigen Konstitution, ist, wie ich es auch mal versucht habe zu sagen, dass die Begriffsbildung. Man muss aus irgendetwas, was eben einfach, jetzt, ich will nicht existenzialistisch werden, aber es ist irgendwas da und das muss differenziert werden, ausdifferenziert worden in Begriffe, in Kategorien, in Namen gepackt werden. Und die Form, in der das passiert, ist im Kapitalismus eine Form, die durch den Wert hindurch geht. Also ist selbst schon die Aussage, ich leide, eine Ausdifferenzierung, die einem Muster, einem Grundmuster folgt, das vom Kapital gesetzt ist. Ebenso wie das Bedürfnis und alle Bedürfnisse. Das heißt vollständige Konstituierung des Subjekts. Es gibt im Subjekt nichts, wo ich sagen kann, da ist etwas, was ich gegen diese Konstitutionsbedingungen wenden könnte, es sei denn, jetzt, das ist jetzt ja, voluntaristisch. So sieht's aus, nach den Diskussionen, die wir hatten. Und jetzt muss ich mit dieser Situation umgehen und deswegen mein Vorschlag. Wirklich mit irgendwie und irgendwo wirklich bewusst dahin kommen, könnte man nicht so mal gucken. Kommen wir da nicht so vielleicht ein klein wenig als Möglichkeit raus, indem wir sagen, gut, wir haben nur dieses Subjekt. Und jetzt gibt es in ihm etwas, was man anschlagen kann, so dass es sein Leiden thematisiert. Und ich jetzt natürlich nicht, was ist es, warum, es mal für fünfe gerade sein lässt und sagt, das Leiden ist irgendwie blödsinnig, weil es vom Kapital konstituiert ist. Diese Aussage ist ja schon reiner Blödsinn. Ne? Also das Leiden ist nun mal da. Nur im Bewusstsein dessen, dass ich nicht sagen kann, dieses Leiden setze ich jetzt außerhalb des Kapitals als ein allgemeines, das in mir individuell das Allgemeine verkörpert, sondern ich damit ernst mache, dass das Verallgemeinern ein Problem ist, auch das mein persönliches Leiden zu einem Allgemeinen zu erheben. Und in die Richtung ging mein Beitrag. Das andere ist mit dem aneinander vorbeireden. Jein, also ist der Unterschied tatsächlich irgendwie gut formuliert. Und das würde ich Michael ja auch vorwerfen. Genau das, dass es so ist, dass er eher ökonomisch argumentiert, die ökonomischen Sachverhalte, aber er wird mir dann natürlich sofort nicht, deswegen kann ich ihm da nie beikommen. Wenn ich sage, ja, du beachtest die ästhetischen, die moralischen, die ganzen philosophischen Unterschiede nicht. So, worüber wollen wir denn alle noch reden? Jetzt kommen wir mal, bleiben wir mal hier. Und dies, ja, das ist kein richtiges Aneinander, sondern in diesem Aneinander vorbei kommt tatsächlich in meinen Augen so etwas wie eine Differenz zum Ausdruck.
Vielleicht nur kurz als Zwischenruf, es ist so, wir müssen den Saal hier demnächst räumen, weil es eben ein Unisaal ist und um spätestens 9:45 alles leer sein muss und wir eigentlich schon um 9:30 anfangen sollten, den Raum zu lehren von euch. Ne? Und das heißt also dummerweise, ne, wird nun die Diskussion demnächst abgebrochen werden und ich denke, dass es nur recht und billig ist, jetzt dem Michael Heinrich das Schlusswort zu geben. Wir werden ja in den nächsten Tagen viele Diskussionen auch dann bei Manfreds Vortrag am Sonntag über den Wert und das Ich und die Ideale fortsetzen können. Dass wir also Michael Heinrich die Gelegenheit geben, das Schlusswort zu sprechen. Und danach werde ich noch einige Ansagen machen, rein formeller, technischer Natur. Und bitte euch dann noch kurz nach Michael Heinrichs Statement einen Augenblick da zu bleiben und euch diese Sachen anzuhören. Ja? Also Michael, wenn du einverstanden bist, ich weiß ja nicht, ob du möchtest, ne? Aber ich finde es jetzt, die Fragen, die aufgeworfen worden sind, die treffen ja auch dich, du sagst ja selber von dir, du bist nicht nur Ökonom, sondern auch Mathematiker. Jetzt hoffe ich also, dass du mit der dir eigenen kartesianischen Klarheit, ne, die letzten Fragen hier noch beantworten wirst.
Das war natürlich eine Spitze mit dieser kartesianischen Klarheit, das habe ich schon gemerkt. Ich meine, ich finde es jetzt schade, dass die Diskussion kaum hat sie angefangen, schon zu Ende ist und ich jetzt so ganz unverhofft bei dem Schlusswort bin. Also ich mit dem aneinander vorbeireden, ich glaube nicht, dass wir so viel aneinander vorbeigeredet haben, also dass das jetzt so diese unterschiedlichen Ebenen waren oder was du andeutest, weil jetzt also irgendeine eng gefasste ökonomische Fragestellung interessiert mich auch nicht, also was etwa in diesem Papierkonzept Materialismus steht, dass es eben wichtig sei, gegen so eine ökonomistische Reduktion von Wert anzugehen. Also das hat jederzeit meine Unterstützung. Ich glaube aber, dass wir einfach mit bestimmten Konzepten ganz Unterschiedliches verbinden. Also wenn man jetzt wirklich weiterkommen wollte, müsste man an einzelnen Punkten wirklich etwas in die Tiefe gehen. Also zum einen diese logischen Widersprüche. Gut, das ist einerseits, kann man sagen, kann man sich ja darüber einigen, was will man jetzt verstehen unter logischen Widersprüchen oder was nicht. Aber das Entscheidende ist ja, wenn ich euch richtig verstanden habe, dass sozusagen der logische Widerspruch soll etwas sein, was ich nicht begreifen kann. Und zumindest diese Beispiele, die ihr dann beigebracht habt in der Diskussion, da sehe ich bei Marx sehr wohl den Versuch und auch ansatzweise das Gelingen, etwas zu begreifen. Dann müsste man sich halt weiter drüber schreiben, ja, was heißt eigentlich begreifen? Also was wird damit verbunden? Und ich denke, an solchen Punkten, da zeigen sich dann Differenzen bei uns. Also jetzt nicht so sehr dieses ökonomisch-nicht-ökonomische, sondern was erwartet man sich von bestimmten Konzepten. Oder auch die Skandalisierung. Also sozusagen, was ich vorhin nur so als einen kurzen Zwischenwurf gebracht habe, das meine ich durchaus ernst. Also die Idee, ich bräuchte logische Widersprüche dafür, um gesellschaftliche Verhältnisse zu skandalisieren, das kann ich nicht nachvollziehen. Also da denke ich, gibt es genug Möglichkeiten der Skandalisierung jenseits von logischen Widersprüchen. Also insofern ist mir auch die ganze Art des Herangehens erstmal nicht plausibel. Aber gut, auch in einem Schlusswort werden wir das nicht klären können, aber ich möchte trotzdem noch etwas anderes ansprechen. Trotz dieser Differenzen, und wir haben sicher auch noch wesentlich mehr Differenzen als die jetzt auf dem Tisch lagen, hatte ich zumindest das Gefühl, dass die Diskussion relativ wenig polemisch war und dass man schon, ist vielleicht nicht immer gelungen, aber auch versuchte zu hören, was der andere zu sagen hat und sich damit auseinanderzusetzen. Und das würde ich mir, so eine Art von Auseinandersetzung, würde ich mir eigentlich auch für die Zukunft wünschen, und dann hat man vielleicht doch die Chance, mit dem einen oder anderen kleinen Pünktchen ein bisschen weiterzukommen. Und das war jetzt der Schlusswort.